Willkommen zur vierten Folge von Ultravision, von Leidenschaft zur Bewegung. Ich bin der Fabu, euer Host, und nehme euch mit auf eine Reise durch die Geschichte, die Entwicklung und die Faszination der Ultras. In dieser Folge reden wir über die Blütezeit der Ultras, aber auch harte Schicksalsschläge. Zudem über den stetig wachsenden Ausnahmezustand. Mach's dir bequem und leg den Kopfhörer an. Starten wir gemeinsam in die Geschichte von der Bewegung. Willkommen bei Ultravision.
Wir haben schon gelernt, eigentlich oder gehört, wie die Ultrakultur entstanden ist. In Italien ist ja auch das Ziel der ersten Staffel, einfach so, sagen wir, alles aufzurollen, wie es ist entstanden, gell, Fabu-Kultur, wo ist es entstanden, haben wir mittlerweile sehr, sehr fest können eingrenzen auf Italien, respektive hast du sehr viel können sagen über Italien und die Gruppierungen, die es dort gibt, wie die Kurven auch entstanden sind, wie die Strukturen in diesen Kurven, in den Stadien entstanden sind, wie die sind und auch, wie sich das nachher ein bisschen auf Europa wie ausgeweitet hat, auf jeden Fall auf Nachbarländer von Italien. Sie in den 70er Jahren eigentlich stehen geblieben, entstanden das Ganze in den 68er, durch die 70er durch, hat sich das ein bisschen formiert. Und die 80er Jahre sind doch, man kann glaube ich sagen, wegweisend gewesen. Erstens schon mal, ja, man kann glaube ich, es auf ein das Wort runterbrechen, Blütezeit.
Ja, genau, definitiv. Perfekt anmoderiert, würde ich sagen.
Ja, danke.
Ja, genau, die 80er Jahre, das ist eigentlich wirklich so die Blütezeit gewesen von den Ultras, und zwar aus dem Aspekt heraus, dass vordran ist eigentlich viel noch ein bisschen sich empfinden gewesen, und in dieser Zeit sind dann eigentlich viele Sachen gefestigt gewesen, und man hat wie ein bisschen langsam so einen Weg gesehen, man hat auch Strukturen geschaffen gehabt, wo das Ganze auch wieder ein bisschen über eine grosse Dauer oder über Jahrzehnte mittlerweile haben überlebt gehabt. Leider ist aber auch die Blütezeit ist aber auch ein Anfang gsi von Zersplitterungen und schlussendlich Ende 80er auch eine gewisse Zerreissprobe für die ganze Szene.
Da können wir ja vielleicht eben Zersplitterung, jetzt von Blütezeit zu Zersplitterung ist halt so ein bisschen, ja, aber Blütezeit ist doch gut, eben nicht nur, weil Blütezeit gleich beliebter, gleich es wird dann auch mehr Leute etwas mitmachen und selber etwas
können. Genau, richtig, ja. Gerade in dieser Blütezeit, in der sich viele Kurven eigentlich völlig etabliert haben und ihren Platz haben bekommen, hat sich aber auch so ein langsam eine Entwicklung abzeichnet. Und zwar war es so gewesen, dass die erste Generation von den Ultras ist langsam so ein in eine zweite Reihe zurückgerückt. Also sie haben nicht alles hergeworfen und sie gegangen, sondern sie haben eher den Schritt zurück gemacht in die zweite Reihe und jüngere Leute als Zepter überlassen und in die vorderste Reihe durchgeschickt, könnte man dem jetzt fast so sagen. Es hat aber auch durch das, dass es die ganze Subkultur immer wie attraktiver ist worden für viele Leute, hat es auch Zersplitterungen gegeben, respektive, weil man wie nie festgelegt hat, was ist es genau, sondern man hat einfach das ein bisschen gelebt, hat natürlich ich habe viel auch eine andere Vorstellung vielleicht davon gehabt. Einer ist vielleicht ein bisschen radikaler, einer vielleicht ein bisschen weniger radikaler, einer ist vielleicht mehr kreativ. Und durch das haben sich halt dann auch viele Splittergruppen abgesetzt. Und zwar abgesetzt im Sinn von, die haben sich aus bestehenden grossen Gruppen rausgelöst und ihr eigenes Ding anfangen machen. Und das hat halt dann auch dazu geführt, dass die Gruppen eigenständig gehandelt haben, also sich eigentlich wie nicht mehr auf ihre Kurven fokussiert haben, in dem Sinn, dass wir ein Nenner, also der ist geblieben, der Nenner, das ist falsch so. Aber man hat wie angefangen, sich seinen eigenen Weg anzugehen. Und hat eigentlich nicht mehr wie drauf geschaut, was macht der Rest von der Kurve, sondern ist auch dazu bereit gewesen, einfach mal zu sagen, dann macht ihr das halt, wir machen einen anderen Weg, wir wollen das nicht mitmachen. Und das hat halt einfach auch immer wieder zu schlimmen Situationen geführt, aber auch zu Reibereien innerhalb von der Kurve, wo halt einfach die Mentalität von jedem anders gewertet worden ist. Oder von vielen Gruppen dann anders gewertet worden ist.
Und da gibt's ein prominentes Beispiel, das wir schon in der vorherigen Folge angesprochen haben. Das ist das Comando Ultras Curva Sud von AS Rom. Dort ist es nicht ganz gewesen, weil, also, der Ursprung ist ja ein Spieler gewesen, der von Lazio zu AS gewechselt hat. Aber auch dort haben sie ja dann gesagt, puh, ja, dann halt machen wir das eigene Ding. Gibt ja noch andere prominente Beispiele.
Ja, genau. Und also, das ist eigentlich gerade ein Beispiel, wo leider nicht so schön ist. Es hat dann eine Zeit gegeben, wo alles ein bisschen drunter und drüber gegangen ist. Gerade in dieser Blütezeit innen hat es auch sehr viele Ausschreitungen gegeben. Weil halt wirklich in dieser Blütezeit innen die Radikalität immer noch sehr stark vorhanden ist gewesen. Und leider hat es in dieser Zeit innen, auch später, nicht nur in den 80er, sondern auch in den 90er bis in die Nullerjahre rein, hat es immer wieder Todesfälle gegeben, wo rund um die Sportveranstaltungen waren. Die Liste ist extrem lang, traurigerweise. Also da reden wir von einem Vittore Palmieri, der eigentlich aus Milan ist gekommen, wo Auseinandersetzung ums Leben ist gekommen. Aus dem heraus ist dann ein Friedensvertrag gemacht worden in Milan. Zwischen den zwei Kurven, wo sie ehrlich wie gesagt haben, hey, wir lassen einander in Ruhe. Darum gibt's eigentlich seit dem Jahr, oder dem Jahr nicht jetzt, sondern es ist im 85 ist das gewesen, hat's eigentlich auch praktisch keine Ausschreitungen mehr gegeben rund um Derbys in Milan. Man sagt ja heutzutage eigentlich auch so ein bisschen, das ist das Derby von den Choreos.
Ja.
Weil die Auseinandersetzungen in dem Sinn, wie man es erkennt, also wirklich so Ultras gegen Ultras, es eigentlich praktisch nicht mehr gibt, weil man wie einen Friedensvertrag hat abgemacht miteinander. Es geht über zu einem Andrea Vitone, einem Paolo Sirole, einem Stefano Furlan, Marco Fungesi, die Heysel-Tragödie.
Ja.
Ist auch so eine Geschichte. Und Zareno Filippini oder Antonio De Falchi. Es sind halt echt alles Leute, die ihre Kurve waren, also um die Fußballspiele besser gesagt, um es genau können, betiteln, die halt dann einfach gestorben sind. Gewisse durch dumme Umstände, also da ist zum Beispiel ein ganz grosses Beispiel, ist der Paparelli. Ganz traurige Geschichte, der dreht sich auch wieder um Roma, wenn wir gerade schon bei dem Thema waren vorher. Ist ein 33-jähriger Lazio-Fan gewesen, Vincenzo Paparelli. Also die Curva Sud haben wir, oder? Und dann haben wir gegenüber, ist immer die Lazio-Kurve gewesen. Und er ist eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite gewesen. Und dann hat aus der Curva Sud raus einen 18-jährigen Raketen abgeschossen. Erste, zweite. Und eine von diesen Raketen fliegt über, quer über das Feld über und trifft der Vincenzo Paparelli mit ins Gesicht. Das war so eine Signalrakete. Zwei sind drüber raus. Ja. Also die sind echt auf und weg. Und die dritte ist wirklich über den Platz über.
Da die Schiffssignalrakete,
die abschießt. Ja, und die ist Vincenzo Paparelli mit ins Gesicht. Und der ist dann auch verstorben an dem. Also, ja. Miserable Umstände, würde ich dem fast sagen. Es ist traurig, aber so Sachen sind halt dann einfach auch passiert. Und der Schuldig ist dann eigentlich zuerst mal 14 Monate auf Flucht gewesen.
Ja.
Wo ist dann aber zurückgekommen und hat sich gestellt. Und ist dann für 6 Jahre und 10 Monate in Haft gegangen.
Jetzt hast du ein paar Beispiele aufgezählt. Eben unter anderem die Heysel-Tragödie, aber auch jetzt mit dem Unfall oder der Raketenabschuss. Und du hast vorhin eben Milano angetönt, dass es einen Friedensvertrag gibt zwischen Inter und Fans von Inter und der AC. Dort natürlich muss man auch sagen, zumindest die Ultras selber gemerkt, hey, das kommt nicht gut, wir müssen etwas machen. Aber auch der Staat hat dann nach den 70er, wo man sich ein bisschen laufen lassen, auch gesehen, ja, jetzt ist gut.
Ja, definitiv. Also du hast dann eigentlich nach diversen Vorfällen und eben auch extremen Gewaltausbrüchen eigentlich an diesem Spiel, ist der Staat eigentlich zusammengehockt. Also es hat eine Kommission gegeben, die sich gegen Ende der 80er und dort war eigentlich der Ursprung gewesen, der Tod von Antonio De Falchi, der umgekommen ist. Ist ein AS Roma-Fan, der verstorben ist. Und das war dann eigentlich der Startschuss gewesen für den Staat, dass er eine Kommission gegründet hat, um eigentlich das Problem in den Griff zu bekommen. Vor allem der Gewaltaspekt rund um die Sportveranstaltungen. Und das Ergebnis von dieser Kommission ist eigentlich gewesen, dass sie das sogenannte in Italien DASPO eingeführt haben. DASPO ist eigentlich das Pendant zu uns in der Schweiz jetzt Stadionverbot. Das ist 1989 ist das eigentlich eintrudelt.
Wie hat sich das ausgewirkt auf die Ultrakultur in Italien?
War extrem. Es war sehr einschneidend gewesen. Also es hat dann auch viele Gruppen gehabt, wo eigentlich mit dem ihr Todesurteil überreicht haben bekommen. Also es ist auch, vielleicht auch noch dort, vielleicht noch schnell ein kleiner Input, es ist, wer jetzt das Gefühl hat, dass mit dem alles geregelt ist, war, es ist nicht so. Es ist, Zwischenfall und Gewaltausbrüche haben auch nicht zu leeren Stadion geführt. In diesen 80er Jahren.
Ja.
In diesen 80er Jahren, die Stadien, die sind überfüllt gewesen. Obwohl es eigentlich praktisch an jedem Spiel Auseinandersetzungen hat gegeben. Das finde ich auch, es gibt doch immer wieder so Leute, die sagen, ja, dass früher seien die Stadien voll gewesen und es sei sicher gewesen.
Ja.
Finde ich immer völlig falsche Theorie, weil dann zumal, gerade in Italien, aber auch in der Schweiz, die Stadien in den 80er, 90er sind weniger sicher gewesen als heutzutage. Und heutzutage ist die Stadionauslastung weniger als dann zumal, wo es unsicherer war.
Ja.
Und also was Gründe sind, kann man darüber diskutieren, das spielt keine Rolle. Aber ich finde, es ist eine falsche These, zu sagen, Gewalt ist die Schuld dafür, dass die Leute nicht mehr ins Stadion gehen.
Spielt im Prinzip, hat im Prinzip für die Leute dann keine Rolle gespielt. Nein. Was passiert ist, sie haben einfach ins Stadion wollen.
Ja, sicher. Es ist nicht gleich gewesen. Ja, sicher vielleicht auch. Aber es ist ihnen auch darum gegangen, dass einfach, das ist ihr Verein gewesen. Und sie haben Spass daran gehabt, Fußball zu schauen und im Stadion zu sein. Ich glaube, das ist mehr der Ansatz, wo man sich vielleicht überlegen sollte. Genau.
Gleich eben die Schattenseite mit den Todesfällen, wo dann der Staat, muss man auch sagen, der Staat, nicht ein Verband, nicht ein Verein, nicht die Liga, sondern wirklich der Staat Italien gesehen hat, es längt, die das Bond zum Stadionverbot rausgegeben hat, wo eben dann die Ultrakultur oder die Ultraszene, ich glaube, der darf man jetzt von Szene reden, weil es ja mehrere Gruppierungen betroffen hat, doch prägt hat. Ja,
ja, definitiv. Es ist gerade so Ende 80er, 90er, es ist eine unglaublich prägende Geschichte gewesen. Das wirkliche Abwandern aus der Stadion raus, das ist eigentlich dann erst später gekommen.
Ja, du hast vorhin vom Todesurteil geredet, wo gewisse Gruppierungen gesagt hat, überkommen wir jetzt mit der Regulierung. Hat sich dann auch durch die 90er auch ein bisschen durchgezogen, weil es eben schwieriger geworden. Ja,
ja, also 90er ist wirklich, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach die schlimmste Zeit gewesen, respektive es ist nicht nur, Jahre sind auch recht extrem gewesen, aber es ist, 90er sind glaube ich recht wegweisend gewesen für alles, was nachher kommt. So der erste Grund, der geliefert wurde, ist eigentlich so ab 1993 gewesen, wo man das sogenannte Pay-TV erfunden hat.
Ja, Zahlen für das Schauen.
Genau, daheim, richtig. Ja. Ja, und das ist echt so der erste Zeitpunkt gewesen, wo man eben wirklich hätte können daheim bleiben. Du bist nicht mehr verpflichtet gewesen, ins Stadion zu gehen, um Fußball zu schauen. Sondern du hast einfach daheim bleiben, hast können die Match schauen oder einfach im Speziellen sogar wie die Verein können auswählen. Und du hast eigentlich wie den Leuten den Grund genommen, dass sie in die Stadien müssen. Und mit dem ist dann eigentlich auch gekommen, dadurch, dass die Sender, Sky zum Beispiel, ist einer von der ersten gewesen, in Italien, der das hat aufgebracht. Die haben natürlich Geld generiert, das. Also für sich selber vor allem. Und dadurch, dass sie immer wie mehr Geld haben mit dem können generieren, haben sie auch immer wie mehr Macht bekommen. Ja. Über die Verbände und über Clubs. Und haben natürlich dann einfach auch angefangen, die Spieltage immer mehr zu verstückeln. Weil es für sie interessanter ist, wenn sie vom Montag bis zum Sonntag jeden Tag ein Spiel zeigen können, als wenn alle Spiele am Samstag Nachmittag um 3 stattfinden. Das ist einer von den Mitgründen, wieso, dass es von dort an immer wie mehr niedergegangen ist mit dem Ganzen, also mit dem Fußball, aber auch die Ultraszene hat unter dem auch gelitten.
Ja, aber wenn wir jetzt wieder in die heutige Zeit gehen, wenn wir, ja, jetzt in der Schweizer Liga ist es noch, ich sage jetzt selber noch, vertretbar, hat man, glaube behaftet mich nicht darauf, glaube 3 Anspielzeit oder 4, einfach auf ein paar Tage verteilt, aber jetzt bei La Liga, Spanien zum Beispiel, ist es extrem, wenn es die schaut, also die schaut ja nie am gleichen Tag, also nie zur gleichen Zeit. Was dort noch ist eben ein Niedergang, wir haben ein bisschen von diesem Niedergang jetzt in den 90er, unter anderem ausgelöst durch Pay-TV, ich werde nachher auch noch darauf zurückkommen, aber es ist ja auch in den 90er immer noch zu Zwischenfällen gekommen, unter anderem, da sind wir bei einem ganz tragischen Beispiel und bei einem Ereignis, das doch die Ultraszene in Italien auch aufgewühlt hat, beim Namen Vincenzo Spaniolo. Ein Fan vom Genua CFC.
Ganz ein harter Vorfall war. Der Vincenzo Spaniolo war Fan, wie du gesagt hast, von Genua CFC. Ist dort auch in der Kurve gewesen. Und es geht eigentlich im Speziellen geht's um ein Spiel. Es ist 1995 ist das gewesen, das Ganze. Das Spiel war Genua CFC gegen AC Milan. Genua und Milan, die haben sich auch nicht so mögen schmücken. Aufgrund von einer gewissen Nähe, die man halt zueinander hat. Also, es ist ja nicht sehr weit weg, Genua, von Milan her. Und dort ist auch wieder der Einfluss von dieser Zersplitterung, die stattgefunden hat in den 80ern. Und zwar geht es im Speziellen geht's um Brigate Due. Das ist eine Absplitterung von der Brigate Rossonero. Brigate Rossonero ist so die zweite grosse Gruppe neben der Fossa dei Leoni, Curva Süd von Milan, gewesen. Und die Splittergruppe, die hat sich dazu entschieden, an diesem Auswärtsspiel gegen Genua schon relativ früh anzureisen. Also die sind schon am Nachmittag, sind die relativ früh in Genua selber gewesen und haben natürlich auch sich ein bisschen umgeschaut, um das politisch korrekt. Ja. Diplomatisch auszudrücken, excusez, nicht politisch korrekt.
Ihr Revier markiert, ja.
Genau, richtig. Und in Genua angekommen, haben sie dann recht relativ schnell der Spaniolo entdeckt. Und dann war es eigentlich so, gewesen, dass aus dieser Gruppe raus, das war der Simone, man kennt ihn sogar beim Namen, weil er auch verurteilt worden ist, ist dann eigentlich zur Auseinandersetzung gekommen und hat dort dann eigentlich der Vincenzo mit einem Messerstich auf Brusthöhe verletzt.
Einfach auf gut Bernisch gesagt, einfach ermordet, muss man ja, glaube ich, auch sagen. Oder ja, vielleicht nicht mit der Absicht, aber doch einfach Messer zwischen Trüppi und Adieu, merci, ja. Im Verlauf des Spiels dann, oder ja, das Spiel war ja dann, sagen wir, eher unruhig gewesen.
Ja, also im ersten Moment mal ist das Spiel ganz normal abgepfiffen worden. Es hat sich aber dann relativ schnell umgesprochen, nachdem der Vincenzo im Spital verstorben ist. Also der Krankenwagen hat ihn noch mitgenommen. Er ist dann im Spital beim Eintreffen ist er verstorben. Und es hat sich dann relativ schnell umgesprochen. Und auf das aber hat eigentlich die Kurve von Genua ihre Zaunfahne eingepackt. Zuerst haben sie noch den Spielabbruch provoziert. Ja. Hat dafür gesorgt, dass das Spiel nicht stattfindet. Unter diesen Umständen irgendwie noch vertretbar, ja. Weil es ist ein Mensch gestorben in dem Moment. Und haben dann sich dazu entschlossen, den Gästeblock zu besuchen. Mit voller Mannstärke. Also, und da reden wir wirklich von grossen Anzahl Menschen. Also, ja. Es hat sicher auch viele Leute dabei gehabt, die einfach mit sind aus Wut. Und die Polizei hat zu dem Zeitpunkt dann eigentlich den Gästeblock abgesperrt, respektive verschlossen. Also die Milan-Ultras waren eingeschlossen in diesem Gästeblock. Ausserhalb vom Stadion haben sich währenddessen die Genua-Ultras über 2 Stunden lang mit der Polizei Strassenschlachten geführt. Und ja, das hat eigentlich auch dazu geführt, dass schlussendlich eigentlich das ist dann durch ganz Italien durch, die Geschichte. Und dort hat es aber dann eigentlich etwas gegeben, wo einzigartig war für Italien. Und zwar haben sich dann bis auf 2 Szenen alle Ultragruppierungen getroffen.
Mhm.
Also vor allem aus der Serie A. Also Torino und Milan selber, die waren nicht dabei gewesen an diesem Gespräch. Die haben sich alle getroffen und haben miteinander über das diskutiert, genau über diesen Vorfall. Weil es ist schon in der vorderen Zeit, es ist nicht neu gewesen, dass Messer eingesetzt worden sind in dieser Kultur innen. Und haben dann eigentlich ein Statement rausgegeben, und das ist ein Novum gewesen, und das ist bis heute noch ein Novum, weil die italienischen Ultras reden untereinander nicht wirklich.
Ja.
Da macht jeder sein eigenes Ding. Also man hat zu gewissen hat man guten Kontakt und so, da redet man vielleicht schon miteinander. Aber es gibt nicht so Zusammenschlüsse wie in Deutschland, wo man das kennt, wo dann alle Kurven miteinander reden und sagen, wir müssen zusammen etwas machen.
Ja,
Man macht jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Und das Statement war dann mit Pasta Lame, Pasta Infami, also so auf Deutsch übersetzt, fertig mit Messer, Schluss mit Ehrenlosen, wo dann eigentlich wirklich ein Statement war in die Richtung, hey, du bist kein Ultra, wenn du mit einem Messer rumlaufst und mit einem Messer auf Leute losgehst, weil wir finden, dass es eigentlich darum geht, dass die Leute Konfrontation, ja, aber Mensch gegen Mensch und nicht mit Messer und so. Und sie haben dort eigentlich auch die Entwicklung für nicht gut befunden. Und neben dem, dass sie sich ganz klar gegen die Handlungen ausgesprochen haben, respektive gegen Leute, die eigentlich genau die Messer verwenden, haben sie aber auch ganz klar formuliert, dass sie sich werden wehren, respektive ihre Augen nicht mehr werden verschliessen vor Leuten, die in diesem Dunstkreis von dieser Ultra-Bewegung sich bewegen und die Mentalität nicht haben oder sich die ganze Mentalität respektive Bewegung sich zweckentfremden und nur für ihre eigenen Gelüste oder ihre eigenen Ideen missbrauchen, dass sie gegen die ganz klar werden vorgehen, respektive die nicht mehr tolerieren in ihren eigenen Reihen. Dort kann man dann eigentlich auch einschliessen, dass sie sich gegen Hardliner-Politiker oder Behörden haben positioniert, die von aussen versuchen, eigentlich die Bewegung in ihren Grundfesten auseinanderzunehmen und zu zerstören.
Da nimmt mich halt der Wunder, oder? Das ist ja zum einen gut, dass die Ultra-Gruppierungen untereinander reden. Aber ich meine, der Staat Italien, wo ja aber Anfang 90er etwas erlassen hat, das Gesetz, dann kann ja dort auch nicht einfach tatenlos sein, konsequenzentechnisch. Ist da etwas gegangen?
In dem Sinne im ersten Moment mal nicht. Es ist dann eigentlich zu späteren Zeitpunkten ist der Staat immer wie mehr eingreifen mit Gesetzesartikeln und Weisungen, wo er eigentlich sich dann hat einmischen in das Ganze rein. Beim Todesfall von Vincenzo ist eigentlich nicht viel passiert, könnte man so sagen. Es ist das Statement rausgekommen, ist umgegangen, aber es ist dann auch nicht so gewesen, dass es wirklich fertig ist mit diesen Messen.
Ja, das ist jetzt eben EV im Prinzip. Also entstanden, man kann sagen, also aus einer Splittergruppe raus, die eben in den 80er Jahren eigentlich, oder in den 90er Jahren entstanden ist, in dem 95er, der Vincenzo Spagnolo, Fan vom Genua CFC, im Prinzip erstochen von jemandem aus dem eben Umfeld von AC Milan, muss man dort sagen. Das zum Inter, zu dem Niedergang, wie wir immer ja sagen. Der andere ist eben auch noch, was sich negativ aufgerichtet hat, ist das Pay-TV, Angebot, das Pay-TV-Zeug hätte ich fast gesehen, wo der Ultras doch zu arbeiten gemacht hat, der Ultra-Kultur, du hast es vorhin kurz angetönt, aber wir hätten nicht mehr ins Stadion müssen für Shooter zu schauen. Und das hat ja an und für sich auch Konsequenzen gehabt für die ganze Kultur.
Ja. Es hat Auswirkungen gehabt, ja sicher. Also ich sage, Kurven haben das weniger extrem mitbekommen, es ist mehr im ganzen Stadion innen, aber es hat sicher auch Auswirkungen gehabt auf die Kultur selber, weil halt wirklich wieder der Stadionbesucher Optionen bekommen hat. Er ist nicht mehr gezwungenermaßen, es klingt so fies, aber er hat nicht mehr sich müssen darüber entscheiden, will ich Fußball schauen oder will ich nicht, sondern er hat echt noch die Zusatzoption bekommen, ja, ich kann ja auch daheim bleiben und von dort aus schauen. Und das ist einer von diesen Gründen gewesen, wo immer wie mehr in eine Richtung tendiert hat, wo für die Ultrakultur schwer war. Dann ist eben der Spagnolo dazugekommen, wo halt einfach auch wieder ein Einschnitt war und der Staat hat dort schon auch Regeln geschoben. Mhm. Aber die richtigen Regeln, die sind noch nicht da gewesen, respektive die sind später gekommen. Also da reden wir näher und da werden wir in der nächsten Folge sicher drauf zu sprechen kommen, reden wir von Tessera del Tifosi, wo ein extremer Einschnitt war, oder auch Geschichten wie Artikel 9, wo extreme Einschnitte in die ganze Kultur hineingebracht haben. Und das sind auch alles Sachen gewesen, die immer wie mehr dazugekommen sind, die sich zusammengerechnet haben und im Endeffekt so nach zu einem praktischen Stillstand von Kultur haben geführt.
In der nächsten Folge auch wieder zwei prominente Namen eigentlich aus dem Bereich raus. Der Gabriele Sandri und der Antonio Speziale. Der Antonio Speziale eben in Bezug mit dem Artikel 9, den du jetzt gerade angesprochen hast. Fabu, etwas möchte ich aber noch ansprechen. Und zwar gerade aus dieser eben ganzen Ultrakulturentwicklung raus haben wir ja eben gesehen, wir in den 68er angefangen, respektive die ganze Ultrakultur, eigentlich so mit der Fossa dei Leoni. Und mit der Fossa ist ja auch noch etwas gegangen. In den 90er, eben bei dieser Flucht aus der Stadt oder in den Nauern sogar.
Mhm. Ja, also eben du hast eigentlich ab den Nauern hast du dann so langsam eine Flucht aus der Stadt rausgekommen. Die Ultras sind böse gesagt mehr und mehr so ein bisschen zum einem Schatten geworden von sich selber. Ja. Und nicht, weil sie weniger geworden sind, sondern weil man halt ein bisschen aus dieser Blütezeit rausgekommen ist. Und der ist dann echt, ab diesen Jahren, so 2000, ist echt wirklich nur noch Meldungen über neue Repressalien, die reingekommen sind. Und das ist echt so, der erste Schock, gerade für die Ultrakultur selber, ist eigentlich im November 2005 gekommen, wo sich in meinen Augen die historische Ultragruppe Fossa dei Leoni hat aufgelöst. Aber das ist die Gruppe, die in Italien als die erste Gruppe gehandelt worden ist. Und es war natürlich schon ein ziemlicher Schock gewesen, unter den Ultras. Das Ding ist, ich würde gerne ein bisschen auf die Auflösung sprechen kommen. Wir haben jetzt wirklich immer so ein bisschen, die Fossa ist immer so ein bisschen in all diesen Folgen mit uns mitgereist, sage ich jetzt mal. Was ich aber dort noch vorwerfen will, ist, es ist nicht ganz festgelegt, was genau passiert ist. Mhm. Es gibt Geschichten, die man hört. Aber die Fossa selber hat nie wirklich gesagt, was ist los gewesen. Sie haben zwar ein Statement rausgegeben zu ihrer Auflösung, aber dort haben sie nicht wie klar abgegeben, was ist der Grund, was ist passiert, das sind unsere Konsequenzen. Aber ich werde echt gleich schnell so ein bisschen die Geschichte erzählen, die man ein bisschen teilt bei den Leuten. Und zwar ist echt der Ursprung gewesen, dass bei einem Spiel Juve gegen Milan in Curva Sud bei der Zaunfahne von Fossa zwei Fahnen mit dem Logo von der Viking Juventus aufgetaucht sind. Die Vikings ist eine Gruppe, die selber in Milan sesshaft war. Oder ist. Wie die zwei Fahnen zu diesen Leuten von Fossa gekommen sind, ist nicht ganz klar, aber sie haben sie gehabt. Ja. Und sie haben sie dementsprechend auch präsentiert.
Zum zeigen,
wir haben etwas von euch.
Ja.
Genau, richtig. Und ein paar Tage später sind die Ultras von Milan aus Eindhoven zurückgekommen. Es war europäisch, also im europäischen Wettbewerb, ein Spiel gehabt, auswärts. Und dort ist dann die Zaunfahne, also die Auswärtszaunfahne von Fossa, ist ihnen entwendet worden.
Ja.
Die Vermutung liegt nahe, dass es Leute waren von den Vikings. Mit Vorsicht zu genießen.
Ja.
Also, es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Und dort ist das, was ich dort entscheidend ist, ist, du verlierst deine Zaunfahne und das ist in Mentalität innen, ist das der Gnadenstoss deiner Gruppe. Also laut dem Kodex, und auch dort wieder, es ist nur ein Kodex, es ist nicht festgelegt, du musst, sondern es liegt in deinem Ermessensspielraum innen, solltest du dich ehrlich auflösen.
Und das ist auch wieder das Wertenorientierte, das ich jetzt in diesen Folgen, die wir doch jetzt schon gemacht haben, über das Thema zusammen geredet habe, das mich so fasziniert, dass das Wertenorientierte und auch das ja, so ist es jetzt, Kodex, und eben, wenn ich Zaunfahne nicht mehr habe, löse ich meine Gruppen auf. Das ist ja auch wieder, das zieht sich auch durch wie so einen dicken roten Faden. Das muss man ja schon noch schnell einwerfen, finde ich.
Ja, definitiv, das zieht sich auch durch. Was jetzt aber bei dieser Fossa-Geschichte ein bisschen schräg wird, ist, dass sich ab dem Punkt Geschichte in diverse Richtungen entwickelt. Und bis heute ist eigentlich die genaue Geschichte ist nicht so offen erzählt worden. Es gibt sicher Leute, die Geschichte genau wiedergeben könnten, aber... Es
sind ja die Leute, die das Manifest haben, die wir immer noch sehr gerne hätten, zugefaxet oder per Mail, per PDF.
Definitiv. Aber man tut die halt nicht so offen austragen. Gerade aus dem Grund, weil halt, wir reden da von 2005, dann war noch nicht Zeit gewesen von Handy, Statement auf Instagram und weiss nicht was alles. Und gerade diese Gruppe ist dort eher so ein bisschen zurückhaltend. Sie hatten zwar eine Webseite, es haben viele Gruppen gehabt, Webseiten und so, aber sehr, sehr zurückhaltend mit so Informationen gehandelt hat. Ich werde aber gleich die Erzählungen, die man teilt, werde ich gleich mal ein bisschen wiedergeben, um so ein bisschen die Hemisphäre von dieser ganzen Sache so ein bisschen abzudingseln. Wir haben zum einen haben wir die Erzählung, dass nach dem Verlust von Zaunfahne hat sich die sogenannte Digos gemeldet. Digos ist eine Spezialeinheit für Terror in Italien. Ganz strange. Ich weiß nicht, was die gerade zu tun haben mit dem ganzen Shit. Und die Fossa soll von dieser Digos ein Angebot bekommen haben, dass sie würde zwischen diesen zwei Ultragruppen vermitteln. Es ist unter anderem ein Tauschgeschäft ist vorgeschlagen worden. Das ist so nicht ganz umgesetzt worden. Und später ist dann diese Geschichte ist in Curva Sud umgegangen. Mhm. Und das hat andere Gruppen in Curva Sud innen dazu genötigt, aktiv zu werden. Ja. Und zwar, indem sie Druck aufgesetzt haben auf die Fossa. Ja. Die andere Erzählung beinhaltet auch wieder ein bisschen ein Werk von Digos. Die Spezialeinheit durchsucht nach dem Raub von dieser Zaunfahne innerhalb von wenigen Tagen diverse Wohnungen von Leuten von den Vikings. Und wo das nächste Spiel stattfindet, für beide Szenen, also nicht gegeneinander, aber ich beide haben wieder ein Spiel gehabt, hängt die Zaunfahne von Fossa im San Siro und bei Juve schwingen die Vikings ihre zwei Fahnen wieder. Und die letzte Geschichte ist, wo ich auch noch in eine ganz andere Richtung gehe.
Ohne Terror-Einheit.
Ja.
Auch nicht.
Ist grundsätzlich, der Zaunfahnenraub hat stattgefunden, der hat aber eigentlich ohne, du hast zwar recht gehabt, stimmt, Digos ist nicht dabei das Mal, aber die andere Gruppe in Curva Sud innen dazu veranlasst, Druck aufzusetzen auf die Fossa. Und es war eigentlich auch dann schon so ein bisschen so gewesen, dass die Fossa mit ihrer politischen linken Einstellung ziemlich allein war in dieser Curva Sud. Ja. Die anderen Gruppen waren tendenziell eher auf der rechten Seite gewesen. Und das hat dieser Gruppe so wie noch ein bisschen dazu veranlasst, jetzt haben wir noch etwas mehr gegen euch in Hang und haben eigentlich Druck ausgeübt auf die Fossa, was sicher auch körperlich stattgefunden hat. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass sich dann die Gruppe entschlossen hat, sich aufzulösen. Jetzt, es sind drei verschiedene Geschichten. Ich habe von allen drei Geschichten habe ich gehört und auch schon gelesen.
Aber prinzipiell eigentlich Kern von dieser Geschichte, Zaunfahne, Raub und Feuerabend.
Ja.
Ja.
Ja, definitiv. Also, ich für mich, ich romantisiere das Ganze, weil ich selber die Gruppe sehr sehr schön finden und sehr historisch halt auch. Und ich glaube immer noch daran, dass es eher viel passiert ist, aber eher zugunsten von Fossen. Also ich sage, dass sie sich nicht verkrümmt haben. Das ist meine Meinung. Ich sage, sie haben sich nicht verkrümmt. Ich habe sogar eher das Gefühl, dass der Zaun von Europa hat vielleicht schon stattgefunden. Aber ich sage, es ist auf andere Wege ist die Auflösung stattgefunden. Ich habe schon das Gefühl, dass es so in Richtung von letzter Erzählung geht, dass halt auch Druck aus anderen Gruppen gekommen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass der Fußball sich für die Fossa so in eine Richtung entwickelt hat, wo für sie nicht mehr so ganz tragbar ist oder respektive für sie nicht mehr der gleiche. Ja. Das ist nicht mehr mein Sport, ist so eine Floskel, wo man da dazu würde sagen. Aber das ist meine Meinung.
Nicht mehr für alle, ist nicht mehr egal. Und genau. Stimmt es auch nicht mehr, wenn man aus der 68er-Bewegung kommt und eigentlich für das Proletariat ursprünglich ist da gewesen als Fossa und Leoni. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt eben haben wir die Zersplitterung und Blütezeit in den 80er gehabt, Niedergang in den 90er und stoppen eigentlich bei der Folge mit dem Hammer, muss man sagen, mit der Auflösung von Fossa de Leoni. Welcher erste Ultragruppierung, ja, man kann sagen, jemals, auf europäischem Boden, da sind wir ja die Ultras-Kultur zugegen. Und wir haben ja auch über Vincenzo Spagnolo geredet, einen Fall, wo ja, höhere Wellen geworfen hat, kann man glaube ich sagen, zu Italien.
Definitiv.
In Ultrakultur und auch drumherum. Und haben auch zwei Namen angeschnitten, die wir in der nächsten Folge sehr gerne behandeln, der Antonio Speziale und der Gabriele Sandri plus noch der Sera del Tifosi, wo auch wieder sehr, sehr spannend und vor allem teilweise sehr, sehr, ja, krass, wie ich finde, werden.
Und das ist es für heute. Danke, dass du zugelassen hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier den Podcast, lass mir gerne eine Bewertung da und ganz wichtig, teile den Podcast mit deinen Kollegen und Kolleginnen, die das interessieren könnte. Folge mir auf Instagram unter Ultravision, dort gibt es exklusive Einblicke und du verpasst kein Update mehr. Für Feedbacks oder Fragen schreib mir, ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen.